HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, guten Tag. Frankfurt hat ein Problem und das heißt Crack. Das ist eine harte Droge auf Kokainbasis, die Drogenabhängige in Form von sogenannten Steinen rauchen. Der Rausch hält dann nur kurz an, die Abhängigen brauchen schnell Nachschub. Und sie werden durch Crack nervös und aggressiv. Sie brauchen auch nur wenige Sekunden, um die Droge in einem Hauseingang zum Beispiel zu rauchen. Deshalb halten sie sich auf der Straße und nicht in Hilfseinrichtungen auf. Über das Elend im Frankfurter Bahnhofsviertel wird derzeit bundesweit berichtet. Da wird auch Crack konsumiert. HR-Info-Reporter Johann Gallwitz hat sich dort umgeschaut.
Es hat gerade geregnet im Bahnhofsviertel. Den Müll und den Geruch in den Straßen hat der Schauer nicht weggewaschen. Auf dem Bürgersteig hat sich jemand übergeben. Alte Plastiktüten, Becher und Pizzakartons pflastern an vielen Stellen die Straße. Ist es schlimmer geworden? Das können nur Menschen sagen, die hier seit vielen Jahren arbeiten, leben und gut vernetzt sind. An der Münchner Straße arbeitet Schuhmacher Alexander Dohn in seinem Schaufenster. Seit 11 Jahren repariert und macht er hier Schuhe. Dohn sagt, ja, es ist schlimmer geworden.
Manchmal muss ich mir meinen eigenen Parkplatz so ein bisschen von Scherben befreien, dass ich nicht mit dem Platten heimfahre. Die Mülleimer quillen über, die Obdachlosen setzen sich zwischen die Autos, verrichten ihr Geschäft. Und ja, nach einem halben Tag ist der Putztrupp eigentlich schon wieder fällig.
2 Querstraßen weiter muss Manuel Weber auf dem Bürgersteig 2 übervollen Mülltonnen ausweichen. Er ist Ortsvorsteher für die Bewohner des Bahnhofsviertels. Wenn ein Bewohner eine Beschwerde hat, landet sie meist in seinem Postfach. Die Mails seien deutlich mehr geworden in letzter Zeit.
Ich kriege da auch regelmäßig Mails von Anwohnern, die halt genau das sagen. Überall liegt der Dreck rum und es ist nicht nur Müll, oft ist es eben auch Urin, Kot, wo mir Anwohner auch schreiben, dass in die Hauseingänge uriniert wird oder auch größere Geschäfte erledigt werden. Und man kommt aus dem Haus, aus der Haustür raus und tritt da praktisch rein.
Auch der Lärm in den Straßen habe zugenommen, berichten ihm die Anwohner.
Durch die Droge Crack, die ja jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr konsumiert wird, sind die Drogenabhängigen, die das nehmen, oft aggressiv. Dann entsteht Streit zwischen den Drogenabhängigen oder den Dealern und dann ist es einfach laut. Und dann wird in der Nacht, wenn die auf der Straße dann vor den Häusern sind, einfach rumgeschrien und das teilweise ohne Unterbrechung.
Ob Müll, Lärm und Geruch wirklich schlimmer geworden sind, Tom Holz ist sich unsicher. Er hat 18 Jahre lang im Bahnhofsviertel als Sozialarbeiter niedrigschwellige Drogenhilfe angeboten, gibt mittlerweile Touren durch das Viertel.
Also ich finde, hier riecht es genauso wie vor 3 Jahren auch. Das weiß ich nicht, ob das zunimmt.
Aber auch er bestätigt, das Elend sei deutlich sichtbarer geworden.
Ich denke, dass zunehmend der Raum im Bahnhofsviertel enger wird und sich das Elend eben auf einem engeren Raum sammelt. Und das eindrücklicher ist.
Das Elend im Bahnhofsviertel. Mal ist es sichtbarer, mal weniger sichtbar. Mal mehr, mal weniger präsent in den Medien. Ob die Lage wirklich schlimmer geworden ist, darüber sind auch Ladenbesitzer, Anwohner und Sozialarbeiter nicht immer einer Meinung. Aber dass sie schon seit langem nicht besser geworden ist, das bestätigen sie alle.
Das Frankfurter Bahnhofsviertel aus Sicht der Anwohner. Johann Gallwitz hat berichtet, heute findet in Frankfurt eine internationale Fachtagung zum Thema Crack statt. Wie wir gehört haben, wird die Droge ja auch ganz offensichtlich im Frankfurter Bahnhofsviertel konsumiert. Anwohner, Geschäftsleute und Touristen beschweren sich darüber. Manche haben schon private Sicherheitskräfte angeheuert, um sich einfach sicherer zu fühlen. Doch was unternimmt die Politik? Welche Ideen werden im Römer diskutiert? HR-Info-Reporter Frank Angermund sucht Antworten.
Es fallen harte Worte in der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung, als es um die Zustände im Bahnhofsviertel geht. Martin Benedikt Schäfer sieht einen dramatischen Niedergang des Viertels durch die Drogenszene, gepaart mit Kriminalität und Vermüllung. Die Folge sei ein Image-Schaden für Frankfurt. Der CDU-Politiker wirft der Römer-Koalition aus Grünen, SPD, FDP und Volt Untätigkeit vor.
Und bisher haben Sie ja nichts zur Verbesserung der Lage beigetragen. Mir ist bisher noch nicht klar, ob es am langen Willen liegt oder an den Fähigkeiten. Fakt ist aber, im Bahnhofsviertel darf es so nicht weitergehen.
Die CDU fordert, dass die Stadt Frankfurt das Modell der Stadt Zürich übernimmt. Mehr Sozialarbeiter im Viertel kombiniert mit harten Ordnungsmaßnahmen. So würde die Stadt die Suchtkranken wieder in die Hilfseinrichtungen bekommen. Gesundheitsdezernent Stefan Meyer kontert, dass vor kurzem 2 weitere Sozialarbeiter im Bahnhofsviertel eingesetzt wurden. Außerdem sei die offensive Sozialarbeit nach dem Züricher Modell neu ausgerichtet worden, um die Drogenkonsumenten in die Einrichtungen zu bekommen. Und dann kommt der Grünen-Politiker auf die Schwierigkeiten des Modells zu sprechen.
Zum Beispiel gibt es in der Schweiz Drogenhilfeangebote und Konsumräume auch in den umliegenden Kommunen von Zürich oder auch von Basel. Und in den Einrichtungen wird der sogenannte Kleinhandel geduldet, wodurch sich Drogenabhängige weniger auf der Straße aufhalten.
Doch die Frankfurter Staatsanwaltschaft würde die Einrichtungen sofort schließen, sollte die Stadt den Drogenhandel dort dulden. Deshalb müsse die Bundesregierung neue Wege in der Drogenpolitik gehen, fordert Meyer. Die CDU habe jedoch jahrelang neue Ansätze in der Drogenpolitik verhindert, egal ob in Frankfurt, im Land oder im Bund.
In den vergangenen Jahren ging dort gar nichts. Und Sie können mir glauben, ich bin wahrlich ein Städtetagsmensch und bin als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses mehr als einmal auf Bundesebene tätig gewesen. Es ging nichts voran.
Patrick Schenk von der AfD fordert, dass die Römerkoalition schneller im Bahnhofsviertel etwas unternimmt, um die Zustände zu verbessern.
Der Frankfurter Weg, das Zürcher Modell, beide kennen auch die repressiven Maßnahmen in der Drogenpolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen ohne diese repressiven Maßnahmen nicht weiter.
Auch Gesundheitsdezernent Meyer ist für ein härteres Vorgehen durch die Polizei, allerdings nur gegen Dealer, nicht gegen Abhängige. Und er spricht ein weiteres Problem an, die Gentrifizierung. Durch die Aufwertung des Bahnhofsviertels seien den Drogenabhängigen Rückzugsräume genommen worden. Die Mieter und Eigentümer der neuen, teuren Wohnungen würden sich über die Zustände vor ihrer Haustür beschweren, sagt auch Ursula Busch von der SPD.
Wenn Sie eine Wohnbevölkerung, die richtig viel Geld für ihre Wohnungen ausgibt, in ein Viertel setzen, wo hoher Bedarf und hohe Not ist, ja, glauben Sie denn, das funktioniert super und dann gehen die weg, die Not haben? Nein, und das sollen Sie auch nicht.
Der neue Drogenbeauftragte der Bundesregierung will sich bald ein Bild vor Ort machen. Gesundheitsdezernent Meyer hofft, dass dann neue Ansätze in der Drogenpolitik möglich werden, um die Probleme im Bahnhofsviertel besser in den Griff zu bekommen.
Probleme im Bahnhofsviertel zwischen Drogen und Dreck. Was will die Stadt tun? hr-Info-Reporter Frank Angermund hat berichtet. Die Geschichte ist lange her, aber deswegen kaum weniger schockierend. Vor 34 Jahren im August 1988 erstickt ein 4 Jahre alter Junge in einem Sack, in den er geschnürt worden ist. Erst Jahrzehnte später landet der Fall vor Gericht. Angeklagt ist die Anführerin einer Sekte aus Hanau wegen Mordes. Sie und ihre Gefolgsleute sollen in dem Kind die Reinkarnation Hitlers gesehen haben. 2020 verurteilt das Landgericht Hanau die Sektenchefin wegen Mordes. Einen Tag nach dem Urteil wird die Mutter des Jungen verhaftet, auch angeklagt, und die stand nun ein Jahr lang wegen Mordes vor Gericht. Heute nun das Urteil, Freispruch vom Vorwurf des Mordes. hr-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka hat den Prozess für uns verfolgt und wir haben sie gefragt, wie hat das Gericht das begründet?
Die Hanauer Richter haben gesagt, es ist ihr nicht nachweisbar, dass sie an der Tat beteiligt war, sprich an dem Mord. Dazu muss man wissen, alles andere ist verjährt, zum Beispiel Misshandlung von Schutzbefohlenen, fahrlässige Tötung, Verletzung von Fürsorgepflicht. Daran merkt man, auch die Hanauer Richter haben ihr, jedenfalls moralisch, einen Vorwurf gemacht, dass sie ihr Kind nicht geschützt hat vor dieser sadistischen und menschenverachtenden Behandlung der Sektenchefin und in dieser Sekte, aber eben juristisch, rein rechtlich, ist sie dafür nicht zu bestrafen und damit freizusprechen.
Und wie hat denn die Angeklagte auf das Urteil reagiert?
Zunächst mal hat sie sich äußerlich gar nichts anmerken lassen, als ihre Verteidigerin sich dann zu ihr gebeugt hat und irgend so was Ähnliches gesagt hat, wie geht's Ihnen oder sind Sie zufrieden? Da hat man dann so ein Lächeln in ihrem Gesicht gesehen, aber ansonsten hat sie sehr still, sehr ruhig sich die fast einstündige Urteilsbegründung angehört.
Wie hast du diese Frau im Prozess erlebt?
Naja, diese Frau, der ist ja immer nachgesagt worden, dass sie eiskalt sei. So hat sie ausgesagt im Prozess gegen die Sektenchefin, die wegen Mordes verurteilt worden ist. Eiskalt würde ich sie nicht bezeichnen. Sie hat geweint in diesem Prozess, aber sie hat so ein paar Sachen gesagt, die lassen einen dann schon aufhören. Nämlich, wenn sie beschrieben hat, wie dieses Kind gequält worden ist und wie alle irgendwie doch immer zugeguckt haben, weil man dieses Kind für was Böses hielt, weil es störrisch war. Und es war ein bisschen schwierig, ihr zu glauben, wie sehr verzweifelt sie ist. Aber wer bin ich? Ich kann natürlich auch nicht in die Menschen richtig reingucken.
Ist das jetzt der Schlusspunkt der gesamten Geschichte in der juristischen Aufarbeitung?
Die Staatsanwaltschaft hat Revision angekündigt. Sie lässt dieses Urteil prüfen. Und das Urteil gegen die Sektenchefin wegen Mordes ist auch aufgehoben worden vom Bundesgerichtshof. Also da gibt's auch noch eine neue Runde, diesmal dann in Frankfurt.
Freispruch für die Mutter, deren Sohn vor 34 Jahren in einen Sack gesteckt worden war und daran erstickte. Heike Borufka hat uns von dem Prozess berichtet. Zum diesjährigen Welttierschutztag ruft der Deutsche Tierschutzbund das Leitmotto Tierheime am Limit aus. Wegen der Überfüllung durch Corona-Tiere und des enorm steigenden Kostendrucks sind die Tierheime in großer Gefahr. Ein Beispiel: das Tierheim in Weiterstadt. Südhessen Reporterin Anna Vogel hat sich dort umgesehen.
Papageien, Erdmännchen, Äffchen. Damit die nicht frieren, muss der Tierhilfeverein Keller Ranch in Weiterstadt kräftig einheizen. Die Stromkosten explodieren dadurch, auch das Futter wird teurer und die Einstreu. Gleichzeitig platzt die Keller Ranch aus allen Nähten. Immer mehr Katzen, Hunde und sogar Pferdebesitzer fragen um Hilfe, weil sie sich die Kosten für ihre Tiere nicht mehr leisten können, so der Chef. Auch die Leiterin des Frankfurter Tierheims macht sich Sorgen, wie der Winter wird. Denn sie sagt, je mehr Tiere hier leben, desto höher werden die Energiekosten. Und sie fürchtet, dass bald noch einige Neulinge dazukommen. Die Tierheime rufen deshalb zu Spenden auf, denn Geld ist gerade dringend notwendig.
Tierheime in Not, heute ist Welttierschutztag. Anna Vogel hat aus Weiterstadt berichtet. Gestern klingelt bei der Polizei in Frankfurt das Telefon, ein Amoklauf wird angedroht. Am Ende stellt sich alles nur als Fake heraus. Die Anrufer hatten eine falsche Nummer eingeblendet und einen Unbeteiligten aus Einhausen im Kreis Bergstraße damit reingezogen. HR-Info-Reporterin Petra Demant hat recherchiert. Wir haben sie gefragt, ob es inzwischen neue Details zu dem Fall gibt.
Ganz sicher ist, dass es in der Zeit keinen Amoklauf gegeben hat. Zumindest weiß die Polizei von keinem und auch sonst sind keine größeren Straftaten bekannt, die da irgendwie mit zusammenhängen könnten. Für den Handybesitzer aus Einhausen hat der Anruf aber mehr Ärger gemacht, als wir bisher wussten. Der ist nämlich, nachdem das Großaufgebot gestern Abend bei ihm vor der Tür stand, tatsächlich festgenommen worden, mitsamt Handy.
Wie konnte er denn beweisen, dass er mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hatte?
Da brauchte er selbst überhaupt nichts tun. Das haben die Fake-Anrufer nämlich selbst erledigt. Die haben nochmal bei der Polizei angerufen, wieder mit der falschen Nummer im Display. Dummerweise genau zu der Zeit, als der zunächst Verdächtigte aus Einhausen gerade in Polizeigewahrsam war. Und auch das Handy war dabei und da war dann schnell klar, dass der Mann unschuldig ist. Jetzt wird, wie gesagt, weiter ermittelt, unter anderem auch beim Telefonanbieter.
HR-Info-Reporterin Petra Demant hat uns informiert über ein gehacktes Handy und Drohanrufe bei der Polizei. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere Infos aus Hessen gibt es immer auch auf hessenschau.de.